liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und liebe Zuhörende, herzlich willkommen zu unserem vierten Krimi-Podcast mit Knarre, Koks und kalter Platte. Und ich hoffe, man hört hier ein bisschen die Nebengeräusche, die darauf hindeuten, wo wir sind. Aber zunächst erst einmal wollen wir uns nochmal vorstellen. Wir, das sind die Krimi-Buchhändlerin aus Berlin, Cornelia Hüppe, und
Frank Golke, der Krimi-Schriftsteller.
Ja, und wir sind hier also auf einem Markt an der Maas. Das heißt, wir sind in einer Stadt, in der ein weltberühmter belgischer Krimi-Schriftsteller zur Welt gekommen ist, seine Kindheit und seine Jugend verbracht hat. Wir sind also hier in Lüttich und nehmen euch mit auf einen Rundgang auf den Spuren von Georges Simenon. Für alle Simenon-Enthusiasten, Maigret-Fans und solche, die es werden wollen, gibt es in Lüttich einen Parcours Simenon. Auf diesem Weg kann man auf 17 Stationen verschiedene Stellen und Orte aufsuchen, die im engsten und im weitesten Sinne etwas mit Georges Simenons Kindheit und Jugend und manchmal auch mit seinem Krimis zu tun haben. Und die erste Station ist die Touristeninformation in der ehemaligen Fleischhalle am Ufer der Maas. Wir sind jetzt in der Touristeninformation und wir fragen jetzt einfach mal am Schalter, welche Bedeutung hat Simenon für Lüttich?
Simenon, donc c'est un personnage emblématique de Liège. Quand on dit Liège, on pense à Simenon.
Merci, madame. Kannst du das kurz übersetzen, was sie gesagt hat?
Ja, sie hat gesagt, dass das...
Moment.
Warte mal, achso. Warte mal, lass uns mal hier... Damit ich weiß, was das ist.
Ach, das geht nicht.
Ach so, ja, das...
Ich kann nicht zurückspulen.
Nee, aber du kannst das löschen. Ja. Das ist persönlich eine ganz große, warte mal, eine wichtige Persönlichkeit ist. Aber das, wenn ich... Nee, das ist mir jetzt blöd.
Ach so. Jetzt habt ihr es auch.
Dass es eine ganz wichtige Persönlichkeit für die Stadt Lüttich ist und sie ihn sehr mag.
Wir begeben uns jetzt zu den nächsten beiden Stationen auf dem Parcours Simenon durch die schönen, engen Altstadtgassen von Lüttich oder, wenn man so will, Liège zum Rathaus, das den schönen Namen Veilchen trägt. Wir befinden uns jetzt hinter dem Rathaus mit dem schönen Namen Veilchen, in dem übrigens Simenon seine erste Frau geheiratet hat, und sitzen hier auf einer Bank aus Bronze, neben einer Skulptur von Georges Simenon. Und ich möchte jetzt nur im Schnelldurchlauf kurz etwas über seine Biografie sagen. Geboren ist er am 13. Februar 1909 in Lüttich. Sein Vater Désiré war Angestellter bei einer Versicherung und dessen Vater wiederum war, attention, attention, Hutmachermeister. Also Simenons Großvater väterlicherseits war also ein Hutmacher hier in Lüttich. Und die Mutter stammte aus einer flämischen Familie, die sehr reich war. Allerdings nach dem Tod ihres Vaters ist der Reichtum irgendwie verloren gegangen. Doch hat Simenon in den intimen Memoiren auf einen Onkel verwiesen, der Henri der Reiche hieß und ein Schloss in Limburg besaß. Zeitlebens hatte die Mutter von Simenon Angst davor, ihr Sohn möge irgendwie in Armut geraten, aber man muss sagen, irgendwann hatte er selber Schlösser. Und in einem Brief an die Mutter hat er sich eben auch mit ihrer ständigen Angst und Kontrolle und Bevormundung auseinandergesetzt. Und vielleicht aus seinen intimen Memoiren ein ganz kurzes Stück, wie er seine Kindheit beschreibt. Wir waren arm, nicht wirklich arm, nicht ganz unten auf dieser sozialen Leiter, die der bürgerliche Mittelstand, die Wohlhabenden, die Reichen überall auf der Welt erfunden haben und die bei mir Empörung hervorrief. Waren wir nicht alle Menschen? Ganz unten auf der Leiter standen damals die Fabrikarbeiter, deren Kinder, die lärmend auf der Straße spielten und die meine Mutter als Strolche bezeichnete. Im Grunde ist es ein Glück, arm geboren zu werden und den Wert einer einfachen Apfelsine schätzen zu können. Nun, dazu kann man vielleicht anmerken, dass das ein Multimillionär geschrieben hat. Aber irgendwie hat es ja doch seine Wahrheit. Der Platz hinter dem Rathaus mit der Bank aus Bronze, auf der eine Skulptur von Simenon sitzt, das heißt übrigens Place du Commissaire Maigret. Und wir begeben uns jetzt durch die Rue Leopold, in dem das Geburtshaus von Simenon steht, über den Pont des Arches auf die andere Seite der Maas. Und dazu eine kurze Anmerkung. Au Pont des Arches heißt der allererste Roman, den Simenon als junger Mann schrieb und 1921 veröffentlichte. Eine Art Schlüsselroman, wo wirklich existierende Persönlichkeiten aus Lüttich vorkamen. Noch kein Krimi, und mit dem er sich nicht unbedingt Freunde gemacht hat, also eher weniger Freunde gemacht hat. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite der Maas, Outremeuse. Leider ist ja so ein Podcast kein visuelles Medium, aber ich hoffe, liebe Zuhörenden, ihr vertraut uns. Wir überqueren jetzt auf einer Brücke die relativ breite Maas, um in ein altes Viertel einzutauchen, das Outremeuse heißt. Also das heißt eigentlich nur die andere Seite der Maas und in dem Simenon seine Kindheit und seine Jugend verbracht hat. Wir sind jetzt also auf der anderen Seite der Maas und hier ist Georges Simenon 1914 ins Collège Saint-Louis eingetreten, musste es aber wegen einer Herzerkrankung des Vaters nach 4 Jahren vorzeitig verlassen. Er wird Konditorlehrling, dann arbeitet er in einer Buchhandlung und dort wird er aber nach 6 Wochen entlassen wegen Widerworten gegen seinen Arbeitgeber. Und dann wird er Reporter bei der Gazette de Liège. Und dort veröffentlicht er auch seine ersten Erzählungen. Und 1921 muss er zum Militär, dann stirbt der Vater. Und da er mit seiner Mutter kein so gutes Verhältnis hat, ihn also nichts hier hält, geht er nach Paris. Und in Paris beginnt dann seine beispiellose Karriere. Er schreibt fast 200 Groschenromane, damit fängt er an. Über 1000 Kurzgeschichten, 117 Romane, die man als Non-Maigrets bezeichnet und natürlich 75 Romane mit dem Kommissar Maigret, die ja seinen Weltruhm eigentlich begründet haben. Und ich übergebe jetzt mal an Cornelia, die uns erzählen wird, wer ist eigentlich Maigret?
Ja, Jules Maigret stammt aus Mittelfrankreich, aus Saint-Fiacre. Und das heißt, er ist 1884 dort geboren. Wobei, wenn man jetzt so die Maigret-Bände alle liest, merkt man, dass sich Simenon doch des Öfteren verrechnet hat. Also es könnte sogar nach 1900 gewesen sein, aber das ist ja nicht ganz so gravierend. In einem Maigret-Band, und zwar Maigret erlebt eine Niederlage, werden wir sogar kurz seinen Vater kennenlernen, der ein großer, magerer, hagerer Mann war, der als Gutsverwalter arbeitete. Maigrets Mutter, wissen wir gar nicht, sie ist bei einer Niederkunft gestorben und im Prinzip ist Maigret alleine mit seinem Vater dann aufgewachsen. Er ging aufs Gymnasium und mit 20 Jahren ist er nach Paris gegangen und dort wollte er studieren. Und sehr früh verstarb dann auch sein Vater und Maigret war nun alleine in Paris und lernte dann aber Jacques Meur kennen. Der war ein Polizeiinspektor und der hat dann Maigret überzeugt und hat gesagt, pass mal auf, geh doch in den Polizeidienst, das ist doch viel besser. Ja, und dann war Maigret wirklich richtig kleiner Straßenpolizist. Dann hat er so immer irgendwelche wichtigen Unterlagen von einem Ort zum anderen transportiert. Dort lernte er, also auch noch in sehr jungen Jahren, seine Madame Maigret kennen. Und mit 26 Jahren wurde Maigret tatsächlich schon Inspektor am Quai des Orfèvres. Die Maigrets wohnten am Place de Bourges in Paris. Und was macht so ein junges Ehepaar? Das, was man zu der Zeit, was wahrscheinlich ganz viele Ehepaare gemacht haben. Sie hörten Radio, gingen ins Kino. Natürlich hatte Maigret eine besondere Vorliebe für Krimis. Und deswegen haben sie sich auch sehr bald einen Fernseher angeschafft und sie gingen gerne zu einem Freund zum Essen. Und ganz interessant fand ich zum Beispiel auch, dass Maigret sich so überhaupt gar nicht für Politik interessierte. Und wenn ihr jetzt die Maigret-Bände lest, merkt ihr, dass es, ich glaube, wirklich in keinem einzigen Maigret-Band irgendeine politische Äußerung gibt. Maigret hatte keinen Führerschein und so musste er zu den Tatorten immer die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen oder das Taxi oder hat sich im Dienstwagen fahren lassen. Und in Maigrets Karriere lief natürlich wie bei jedem Menschen nicht alles glatt. Und als die Kriminalpolizei zusammengelegt wurde mit der Sûreté, da fiel Maigret tatsächlich auch in Ungnade und man hat ihn versetzt nach Luçon. Die Wohnung haben die Maigrets erstmal behalten und sind dann nach Luçon, also auch Madame Maigret ist natürlich mit ihrem Jules dann nach Luçon gezogen. Kurz vor seiner Pensionierung, da bekam Maigret aber plötzlich nochmal den Karrieresprung angeboten. Er sollte Direktor der Kriminalpolizei werden, doch das lehnte er ab, denn eigentlich ist ja sein Ding, lieber die Ganoven von Paris zu jagen. Ich möchte jetzt in diesem Zusammenhang noch mal ein paar Worte zu Madame Maigret sagen, denn ich habe oft in der Buchhandlung die Diskussion, dass man sagt, dass das Frauenbild zu schlecht war und man kann das gar nicht lesen und diese arme Madame Maigret. Erstmal ist das natürlich eine andere Zeit, da war natürlich auch die Rolle der Frau noch eine andere Zeit, aber ich glaube, also ich sage das jetzt einfach mal, ich behaupte das, dass die Madame Maigret eigentlich eine ganz emanzipierte Frau auch war. Also sie hat zum Beispiel den Führerschein gemacht und hat dann ihren Jules mal ab und zu durch die Gegend gefahren. Und klar ist sie früh aufgestanden, wenn das Telefon klingelte und hat ihm dann den Kaffee gekocht. Sie hat geguckt, ob er auch immer den Regenschirm mit hat und da den Regenmantel mitnimmt. Aber ich fand nicht, dass das einfach nur so ein Hausmütterchen war. Sie war schon halt sehr zurückhaltend. Aber es ist doch, dass Maigret öfters mal seine Frau so ein bisschen fast in die Fälle mit eingesetzt hat. Und es gibt sogar zwei Bücher. Das ist Madame Maigrets Liebhaber und Madame Maigrets Freundin, wo sie in die Ermittlungen mit eingreift.
Ja, vielen Dank für diese Kurzcharakteristik von Maigret. Also Maigret ist ja seiner Frau treu.
Natürlich.
Das ist ja eine stabile Ehe. Da will ich dann doch noch drei Worte sagen zu Georges Simenon, denn gegenüber Federico Fellini hat er behauptet, er hätte über 10.000 Frauen gehabt, was man wohl ins Reich der Legende verweisen darf. Denn wenn man seine autobiografischen Schriften, seine autobiografischen Texte, die fast eigentlich Romane sind, liest, merkt man auch, dass sich manche Dinge durchaus widersprechen. Auf jeden Fall war er zweimal verheiratet. Er hatte 4 Kinder, Marc, Pierre, Johnny und Marie-Lo. Die hat sich 1978 das Leben genommen. Es war der 7. Selbstmordversuch, der dann schließlich Erfolg hatte. Und das war der Anlass für ihn, dann seine fast 1000 Seiten umfassenden intimen Memoiren zu schreiben, die eigentlich an seine Kinder gerichtet sind, aber trotzdem veröffentlicht worden sind. Und da entnimmt man dann gar nicht so viel über Frauengeschichten. Wahrscheinlich war wirklich seine spektakulärste außereheliche Beziehung die zu der Tänzerin Josephine Baker. So, jetzt werden wir mal dieses Viertel durchstreifen, in dem Simenon gelebt hat, bis er Lüttich für Paris verlassen hat. Hier ist auch die Kaserne, in der er gedient hat, mehrere Häuser, in denen die Familie gelebt hat. Und am Ende gibt es dann noch eine ungewöhnliche Überraschung. Und zwar ein Treffort einer Künstlergruppe, die sich La Caque, also Heringsfass, nannte. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter und wir bitten euch, uns zu folgen. Wir haben jetzt die Kaserne passiert, in der Simenon einen relativ kurzen Militärdienst abgeleistet hat und in dem sich heute unter anderem die Architektenfakultät der Universität befindet. Und wir wollen nicht nur selber was zum Besten geben, sondern auch mal zum Besten geben, was andere gesagt haben über ihn. Und zwar Patricia Highsmith hat 1969 geschrieben: In all seinen Büchern ergreift Simenon die Partei des Underdog. Wenn es irgendetwas gibt, was er hasst, so sind es die Rechtsanwälte. Und gleich danach wahrscheinlich das Gericht. Die wichtigste Eigenschaft seiner jungen Jahre ist wohl seine Abneigung gegen jede Art von Verurteilung. Das gibt seinen Büchern ihre Offenheit, ihre unwiderstehliche Aufrichtigkeit, ihre klare Einfachheit und Lesbarkeit. Und jetzt möchte ich ganz kurz mal den allerersten Maigret vorstellen. Das ist nicht der als erster erschienene, sondern der als erster geschriebene, Maigret und Pitre Delette. Also hier gibt es schon mal wieder verschiedene Aussagen. 1929 im Hafen von Delfzijl geschrieben, wo Simenon eine Tour mit seinem Boot Ostragut unterbrochen hat, weil das Schiff kalfatert werden musste, und dort in einer Gaststätte oder Kneipe soll er die Idee zu Maigret gehabt haben. Dann hat er das da irgendwo geschrieben. Teilweise schreibt er vielleicht an Bord eines irgendwie abgefrackten Kahns, nicht seines eigenen. Andere meinen, da wäre er später entstanden. Also schon um die Entstehung gibt es irgendwie eine kleine Krimi-Geschichte. Kurz zum Inhalt. Interessant ist, es ist November und es ist stürmisch und man spürt förmlich diesen Sturm, denn das kann er wirklich sehr gut, dass sie mir noch so Witterungserscheinungen und Witterungsunbilden beschreiben. Und es sind auch schon bestimmte Ingredienzien da, die fast alle Maigrets kennzeichnen, zum Beispiel der bullernde Kanonenofen in seinem Büro. Also, Pitre Delette, der ist Anführer einer europaweit agierenden Betrügerbande und es wird seine Ankunft in Paris angekündigt und Maigret will ihn vom Gare du Nord abholen. Und da geht auch ein Mann an ihm vorbei, der so aussieht wie das Signalement, aber gleichzeitig wird ein ähnlich aussehender Mann tot in der Toilette eines Abteilwagens gefunden und er ist ermordet worden. Und nun beginnt eigentlich eine Verfolgungsjagd. Also die Geschichte ist einerseits einschichtig. Man sieht eigentlich immer nur, wie Maigret diesen Menschen verfolgt. Der verschwindet mal, wechselt die Identität, heißt mal Swan und heißt auch dann wieder anders. Und zwar Oswald Oppenheim, da gibt er sich als Reeder aus Bremen aus und es werden Menschen ermordet. Der Inspektor Torrance von Maigret wird in diesem ersten Krimi ermordet, wird aber in späteren wieder auferstehen. Es wird ein Milliardär, der Geschäfte mit Pierre Delette machen wollte, wenn das überhaupt Pierre Delette ist, ermordet, und zwar von einer Geliebten von Pierre Delette, wo auch wieder die Frage ist, ist das wirklich Pierre Delette? Also es gibt ständige Verwechslungen, ständige Unsicherheiten, ständige Identitätswechsel. Und Maigret muss nach Fécamp in der Normandie, weil dort eine Frau lebt, die mit einem Mann verheiratet ist, der sich als Norweger Swan ausgibt. Wobei man jetzt auch schon wieder nicht genau weiß, ist denn Olaf Swan nicht Pitre Delette? Aber ist Pitre Delette wieder wirklich Pitre? Und so weiter und so weiter. Es ist also ein sehr kompliziertes Geflecht, das hier aufgemacht wird. Entschuldigung. Und am Ende gibt es dann den Showdown in Fécamp. So, bevor wir jetzt weitergehen, noch ein Zitat, das Cornelia für uns rausgesucht hat, was jemand über Simenon gesagt hat.
Ja, und zwar ist das von Georg Svensson und das ist ein Zitat, was mir sehr am Herzen liegt. Wenn ich das jetzt vorgetragen habe, wisst ihr auch warum. Also Georg Svensson war ein schwedischer Schriftsteller, Kunsthistoriker, Kritiker und Redakteur und er sagte 1969 Folgendes. Es scheint erstaunlich, dass der Nobelpreis für Literatur ihn bisher übergangen hat. Vielleicht nur darum, weil er als der größte lebende Detektivschriftsteller gilt. Das ist zweifelsohne eine Literaturgattung, die endlich offizielle Anerkennung finden sollte. Aber wie viele Kritiker würden wohl den intellektuellen Mut aufbringen, alle Vorurteile abzuschütteln und hinter dem Unterhalter das große schöpferische Talent zu sehen?
Ja, dem kann ich eigentlich nur zustimmen und das dreimal unterschreiben. Und jetzt setzen wir unseren Weg fort durch dieses schöne alte Viertel auf der Suche nach den Wohnhäusern und der Grundschule von Georges Simenon in Lüttich. So, jetzt haben wir mehrere dieser Wohnhäuser in Augenschein genommen und auch die Schule besichtigt, in der er war. Und jetzt würde ich gerne nochmal zeitlich ein bisschen zurück. Also er ist ja immer von diesem Viertel Haute-Meuse rübergefahren in die Altstadt zum Rathaus, wo die Polizei saß, um seine Reportagen für die Gazette de Liège zu schreiben. Und dazu hat er eigentlich ein sehr schönes Zitat in seinem Vortrag der Romancier, den er am 20. November 1945 im Institut Français in New York gehalten hat. Und daraus würde ich jetzt gerne was zitieren, weil ich das auch so wunderbar finde. Ist es für einen jungen Mann nicht wunderbar, sich in all das hineinzustürzen? Alle Türen öffnen sich plötzlich. Die Mauern verlieren ihre Undurchdringlichkeit. Man dringt in die Geheimnisse des Lebens ein. Man rennt mit dem Notizbuch in der Hand zu dem noch warmen Leichnam. Man folgt der Polizeistreife. Man streift um den gefesselten Mörder in den Gängen des Justizpalastes. Man mischt sich unter die Streikenden, unter die Arbeitslosen und was weiß ich. Wenige Minuten vorher war ich bloß ein sprachloser Gymnasiast. Und nun ist der Reporter der Gazette de Liège. So, und jetzt machen wir eine kurze Pause, weil wir jetzt ein Stück weitergehen. So, wir befinden uns jetzt in der Rue Puy-Tansoc. Und zwar vor der Hausnummer 58. Ein sehr wichtiger Ort für den kleinen Georges, weil sich hier die Familie fast jeden Sonntag getroffen hat, und zwar im Haus seines Großvaters. Und der war bekanntlich ein Hutmacher. Und das erinnert ja vielleicht schon mal an einen bestimmten Titel von Simenon. Und jetzt gehen wir gleich noch ein bisschen weiter. Wir sind jetzt weitergegangen und vor einer Buchhandlung angekommen, einem Antiquariat mit einem ungewöhnlichen Namen. Und dann übergebe ich jetzt mal an Cornelia.
Ja, wir sind jetzt vor der à l'enseigne du Commissaire Maigret. Ein unglaublich schönes Antiquariat mit einem wunderbaren Buchhändler. Also wenn ihr mal in Lüttich seid, geht unbedingt in diese Buchhandlung. Und ja, ich möchte euch jetzt ein Buch vorstellen, einen sogenannten Non Maigret. Und das ist, ihr habt das wahrscheinlich jetzt auch als Krimileser gut erraten, Les Fantômes du Chapelier. Das Phantom des Hutmachers. Das ist erschienen 1949 im Original und die deutsche Erstausgabe erschien 1982 bei Diogenes. Und interessanterweise war, dass ich eigentlich bis dato diese Non-Maigrets ein bisschen vernachlässigt habe, sondern ich habe halt die Maigrets gelesen, weil ich die Polizeiromane mag, weil ich Paris mag, weil ich das immer so schön fand, wie Maigret durch ermittelt. Und dann habe ich mit einem Kunden darüber geredet und der hat mir dieses Phantom des Hutmachers unglaublich ans Herz gelegt und hat gesagt, das ist eins seiner absoluten Lieblingsbücher. Somit habe ich das jetzt gelesen und als ich das gelesen habe, konnte ich auch nochmal dieses Zitat von Svensson, was ich vorhin sagte, auch nochmal unterstreichen. Und ich muss sagen, das hat mir schon gezeigt, wie großartig Simenon ist. Und jetzt kapiere ich auch, warum man sagt, dass Simenon einfach eine unglaubliche Genialität auch hatte. Wenn ihr dieses Buch lest, merkt ihr, wie diese gruselige Stimmung ganz, ganz langsam aufgebaut wird, so dass du fast platzt vor Aufregung, ohne jedoch die Brutalität und auch die Abartigkeit irgendwie in den Vordergrund zu stellen, wie wir es ja jetzt häufig auch in den zeitgenössischen Psychothrillern haben. In dem Buch geht es um den angesehenen Hutmacher Léon Labbé und den kleinen Schneider Cachoudas. Und beide leben in La Rochelle in einer Straße praktisch nebeneinander. Aber die beiden haben eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun. Und in dieser Zeit, wo das Buch spielt, passiert in La Rochelle gerade ganz gruselige Sachen, weil ein Serienmörder treibt da gerade sein Unwesen. Und bis dato sind bereits 5 Frauen ermordet worden, und zwar anscheinend wahllos. Also es gibt jetzt hier nicht so irgendwie so eine Spur, alles nur blonde Frauen oder schwarzhaarige Frauen und so. Also die Polizei weiß jetzt auch gar nicht, wie man den jetzt so einordnen soll. Und durch Zufall, wirklich ein ganz blöder Zufall, findet der Schneider raus, dass es sich bei dem Mörder um den Hutmacher handelt. Und das ist natürlich jetzt schon mal ganz krass, weil der Schneider schweigt. Und dadurch wird er auch zum Komplizen, vor allem dann, in dem Moment, als der Hutmacher wieder zuschlägt. Und das ist natürlich, könnt ihr euch vorstellen, eine sehr verstörende Geschichte. Aber dabei eben gleichzeitig auch ein unwahrscheinlich sprachliches Meisterwerk. Denn was Simenon hier zeigt und unglaublich gut beherrscht auch, ist dieses subtile Spiel mit der Angst. Der Schneider hat Angst vor dem Hutmacher. Der wiederum hat natürlich Angst, dass er jetzt entdeckt wird, dass er vielleicht als Psychopath gilt. Und das ist dieses Spielchen wirklich großartig. Und was ich für mich bei diesem Buch sehr verstörend empfand, war, dass ich fast Mitleid mit dem Hutmacher hatte. Also vielleicht denkt ihr jetzt alle, was bin ich jetzt für eine? Aber das muss man ja als Schriftsteller auch schaffen, dass man mit so einem bösen Menschen irgendwie ja Mitleid hat und dass man ihn, naja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ihn verstanden habe, aber er hatte wirklich kein leichtes Leben und das war auch alles ganz, ganz grau und trist bei ihm. Und das hat mich zwar so ein bisschen gewundert, aber ich mache mir jetzt über mich noch nicht so viel Gedanken, glaube ich. Es ist ein wirklich ganz großer Roman, der mich jetzt auch dazu bewogen hat, viel mehr Norme Grace zu lesen. Und dieses Buch, das Phantom des Hutmachers, ist übrigens sagenhaft verfilmt worden. Und zwar 1982 von Claude Chabrol mit Michel Serrault als Hutmacher und Charles Aznavour als Schneider. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, das Buch natürlich zu lesen und diesen Film zu gucken, macht es. Und vielleicht noch eine Anekdote zum Schluss. Wir waren in der Buchhandlung gerade drin und ich stand vor dem Regal mit den Seminars und welches Buch ist mir sofort in die Hand gefallen, was ich natürlich jetzt auch kaufen musste. Das war Les Fantômes du Chapelier und das wird mich jetzt ewig an diese wunderschöne Reise und diesen Podcast erinnern.
Ja, danke. Und noch eine Anmerkung. Neben der Buchhandlung gibt es die Kirche Saint-Folien. Diese Kirche spielt auch eine Rolle im Leben von Simenon und auch in seinem Werk. Und die Verbindung zwischen dem Werk und der Kirche und einem weiteren Ort wollten wir jetzt mal ermitteln. Also bitten wir euch, schnürt nochmal eure Schuhe und folgt uns zur Lacaque, zum Heringsfass. Der letzten Station dieser Runde und auch der letzten Station des Parcours Simenon, also Station 17. Station 17, Lacaque, das Heringsfass, ist nicht so ganz einfach zu finden. Es befindet sich hinter der Kirche Saint-Folien und man sieht eine Tafel an der Wand, die nicht sehr groß ist und eine Art Stolperstein vor der Tür im Boden eingelassen. Aber man muss ein bisschen suchen, dann findet man es. Und man muss sich in der Touristeninformation einen Türcode holen, um die Tür zu öffnen und um dann in diese ehemalige alte Schreinerei zu gelangen, wo sich Simenon und Freunde und auch Freundinnen, zum Beispiel seine erste Frau, trafen und das machten, was so junge Künstler so gemacht haben, und zwar diskutieren, die Welt verbessern oder die Welt zumindest verbessern wollen. Natürlich über Kunst reden, über Philosophie reden, viel trinken und wahrscheinlich sind auch andere Drogen im Spiel gewesen. Und einer der Mitglieder von Lacaque, ein Künstler, der Kleine oder der Kleine, der hat sich wohl nach einer dieser Zusammenkünfte an der Tür von Saint-Folien erhängt. Und zwar haben die anderen Mitglieder der Gruppe, einschließlich Simenon, wohl lange an einem schlechten Gewissen laboriert, weil sie ihn halt alleine nach Hause haben gehen lassen und nicht gebracht haben. Und in zwei Romanen hat Simenon das aufgegriffen, in dem Maigret und der Gehängte von Saint-Folien und später nochmal in dem Non-Maigret, die Verbrechen meiner Freunde. Und jetzt gehen wir einfach mal hinein und müssen zunächst den Code eingeben und dann schauen wir mal, was passiert. Wir gehen durch einen engen, dunklen, wirklich sehr gruseligen Gang, wo man sich jedes Verbrechen vorstellen kann. Das ist schon ein bisschen gruselig, passt ja aber auch zu unserem Thema, zu Maigret, zu Simenon. Wir sind also jetzt da eingetroffen, wo sich die Schreinerei befand und sich Lacaque, das Heringsfass, traf, dieser Freundeskreis. Und das Erste, was uns ins Auge fällt, ist ein Kanonenofen. Dann gibt es hier ein paar Anschauungstafeln und es gibt das, was man so schön Augmented Reality nennt, mit einem auf dem Parcours der App. Der Parcours-App gibt es einen Scanner, die muss man hier auf Fotos halten und dann erlebt man etwas, was ich jetzt gleich beschreiben werde. Ich muss das jetzt erstmal ausprobieren. Nun, wir haben es ausprobiert und man sieht tatsächlich dann die Teilnehmer von La CAQ hier in den Räumen agieren. Und dann bietet die App noch eine Möglichkeit, man kann sich historische Fotos anschauen. Also sie ist schon ganz interessant. Man muss sagen, dass sie so ein bisschen technische Schwierigkeiten hat. Man muss das, glaube ich, selbst ausprobieren. So ganz perfekt ist die App nicht. Oder vielleicht haben wir sie auch nicht so richtig hingekriegt. Das ist ja egal. Auf jeden Fall sind wir jetzt an dem letzten Ort unseres Simenon-Rundgangs, wo sich die jungen Leute getroffen haben und wo man versucht hat, wenigstens im Kopf die Welt zu verändern, was ja bekanntlich nicht so einfach ist. Und wir hoffen natürlich, dass euch das heute hier auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Wir werden jetzt einen Kaffee trinken gehen, wie sich das gehört, in einem netten kleinen Bistro um die Ecke und verabschieden uns bis zum nächsten Podcast. Euer... aber es gibt natürlich noch ein Abschiedszitat. Also ich sage schon mal Tschüss.
Ja, so sind die Männer, die denken nur an sich. Ja, da sitzt die Frau hier schön auf der Bank und wird ignoriert. Neben dem Ofen übrigens. Ich hab noch ein Zitat und was mir auch wiederum sehr am Herzen liegt, was Simenon selbst gesagt hat. Der Roman ist nicht bloß eine Kunst und noch weniger ein Beruf. Er ist vor allem eine Leidenschaft, die einen voll und ganz packt, die einen beherrscht. Letzten Endes ist es ein Bedürfnis, vielleicht das Bedürfnis, sich selbst zu entfliehen und nach Bedarf, zumindest für eine Zeit, in einer Welt seiner Wahl zu leben. Wer weiß, ob es nicht auch und vor allem ein Mittel ist, sich von einem Phantom zu befreien, indem man ihnen Leben verleiht und sie durch die Welt jagt. Ja, ich glaube, damit ist jetzt alles gesagt. Ich würde auch sagen, au revoir. Frank wird jetzt einen Kaffee trinken, aber ich glaube, ich werde nochmal eine Portion Pommes essen und anschließend eine Lütticher Waffel essen. Und ich kann euch diese Stadt wirklich sehr ans Herz legen und nicht nur als Seminar-Fan, sondern es ist unglaublich interessant und sehr gastfreundlich. Und wenn ich nach Hause komme, dann gehe ich sofort in meine Krimi-Buchhandlung Miss Marple und ich glaube, ich ziehe mir da erstmal nochmal 5 Non-Maigrés aus dem Regal. Und wenn ihr Lust auf Maigret und Non-Maigrés habt, wisst ihr, wo ihr hingehen müsst. Krimi-Buchhandlung Miss Marple. Dankeschön. Au revoir.